Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des O-Talks. Und ich glaube, ihr habt lange gewartet, aber jetzt ist es wieder soweit. Gemeinsam mit Simon fangen wir wieder an, die Auction Previews zu machen. Das Format, wo wir Auktionskataloge vor den jeweiligen Auktionen besprechen. Hallo Simon, wie geht's dir?
Hallihallo mein Lieber, ja, mir geht's famos. Ich freue mich sehr, heute in diesem Format wieder dabei sein zu dürfen. Ich freue mich schon sehr auf ja, diese kleine Begutachtung des Katalogs. Und ja, wie geht's denn dir?
Ja, mir geht's auch sehr gut. Ich habe wirklich lange darauf gewartet. Also die Parmigianis haben ja schon ziemlich früh angefangen, rumzuteasern, was jetzt eben diesen Monaco Legend Group Katalog anbelangt. Und jetzt ist er endlich draußen. Ich habe leider noch keine gedruckte Kopie hier vorliegen. Das macht allerdings nichts, denn wir haben hier die PDF vor uns. Und erstmals, wenn alles klappt, wird das Ganze auf YouTube auch mit dem Video des Katalogs verbunden werden. Also wenn ihr wollt, dann schaut euch das Ganze gerne auf YouTube an. Dort seht ihr dann auch die jeweiligen Uhren. Falls ihr das nicht wollt, dann könnt ihr euch aber selbstverständlich auch auf der Monaco Legends Auction Seite den Katalog runterladen und ganz in Ruhe nochmal anschauen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt loslegen, machen wir einen kurzen und knappen Audio-Wrist-Check und dann stürzen wir uns direkt ins Geschehen. Simon, was trägst du heute in deinem Handgepäck?
Ich kann dir nicht versprechen, dass ich es kurz hinbekomme.
Okay.
Ja, wie gesagt, ich kann dir nicht versprechen, dass ich es schaffe, das in aller Kürze zu machen. Ich trage nämlich eine Uhr, die für meine letzten Wochen ganz bezeichnend war. Du hast mich auf der Reise hin zu dieser Uhr begleitet. Und eine Uhr, die jetzt gerade in dieser Woche, wir nehmen auf, in der Watches and Wonders Woche, wahnsinnig viel Relevanz gewonnen hat oder neu gewonnen hat. Und zwar trage ich meine neueste private Errungenschaft, eine wunderschöne 70er Jahre Cartier Tank Normal. Die Uhr habe ich erst letzte Woche in Belgien kaufen dürfen und war da schon total verliebt und begeistert von dem Modell und habe auch viel mit unserem gemeinsamen Freund Classic Proportions über die Uhr geschrieben, der das Modell ja in Weißgold hat, meine ist in Gelbgold. War so schon total hin und weg und naja, was soll man sagen? Diesen Montagmorgen kamen die neuen Cartier Releases und welche Uhr, welches Modell hat Cartier dieses Jahr als Collection Privé rausgebracht? Es ist die Tank Normal. Und da war ich natürlich im siebten Himmel, auch wenn ich jetzt nicht so super d'accord mit der Execution des neuen Modells bin, freue ich mich natürlich riesig und es ist ein wahnsinniger Zufall. Ich schwöre es euch, ich wusste es nicht, also ich hatte da keine Insider-Infos oder so, es war einfach nur Glück. Und zur Feier des Tages, zur Feier der Woche eigentlich schon, trage ich natürlich diese Uhr. Wunderschönes, unpoliertes Modell mit Peristyle, also genau so, wie man sich so eine Uhr wünscht. Ich bin wahnsinnig froh, an der Stelle auch nochmal danke an dich, dass du mich beim Kauf so ein bisschen unterstützt hast und mir irgendwie beim Zusammentragen der Informationen und das notwendigen Knowledge der Uhr geholfen hast. Was trägst du denn?
Ja, sehr, sehr gerne, Simon. Wundervolle Uhr. Ich bin wirklich neidisch und ich habe dir auch schon gesagt, dass es ist immer gut, dass man noch irgendwelche Uhren hat, zu denen man aufblickt, die man irgendwann mal gern besitzen möchte. Die Tank Normal ist als absolut quintessentielle Uhr überhaupt für mich ein Traum und deswegen freue ich mich, dass er mit dir. Ich trage heute meine.
Lustigerweise, wenn ich noch mal ganz kurz. Mhm. Wenn ich nochmal ganz kurz rein darf, tatsächlich wirklich, also ich kannte die Uhr, ich kannte das Modell, aber ich wusste gar nicht ich wusste, wie relevant sie ist, aber ich wusste, bevor ich selbst eine hatte, nie um diese wirklich überbordende Relevanz dieses Modells und ja, umso zufriedener bin ich, dass ich jetzt eine habe. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank an dich und den lieben Classic Proportions, aber jetzt möchte ich nicht weiter aufhalten mit deinem Audio-Wrist-Check.
Ja, ich stimme dir absolut zu. Also die Uhr kann so gesehen als der Urvater des industriellen Designs, also auch der Royal Oak gesehen werden und das war die erste Tank, 1917 vorgestellt.
Genau.
Genau, ja, ich trage heute meine St. Moritz in der First Gen Variante, Automatik. Hab bis dato immer noch keine zweite gefunden, also scheint nicht gerade häufig gebaut worden zu sein, um es mal so zu sagen. Und ja, wundervolle Uhr, trage ich sehr, sehr gerne, für mich einfach die Spitze der St. Moritz-Reihe, auch wenn natürlich die 8300 und andere Exemplare auch ihren Reiz haben, aber mein Herz gehört der First Gen. Ja gut, Simon, dann würde ich sagen, lass uns in den Podcast reinstarten. Also es handelt sich dabei um die Monaco Legend Group Auktion im Frühjahr. Die machen ja jedes Jahr zwei Auktionen. Und diese wird am 22. und 23. April in Monte Carlo stattfinden. So, wir haben auf YouTube, auf unserer YouTube-Version jetzt, wenn das alles dann gut klappt, ich gehe stark davon aus, jetzt mal die ersten Seiten des Katalogs. Und man sieht ja auch schon die Daten, also es wird am 22. April am Samstag um 2:30 nachmittags losgehen. Da werden die ersten 100 Lots versteigert und danach geht es am Sonntag um 10:30 los mit den Lots 101 bis 164 und um 2:30 nachmittag geht es dann weiter von 165 bis 261. Also wir haben eine Auktion mit 261 Stücken, also sehr, sehr umfangreich und ja. Ich glaube, wir werden nicht enttäuscht. Ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Ich habe mal ganz, ganz kurz ja, durchgeblättert, weil ich mich da einfach nicht zurückhalten konnte. Aber ich glaube, ja, wir werden auf die ein oder andere Überraschung stoßen.
Dito, also ich kenne den Katalog auch noch nicht. Ich habe mir die ersten paar Seiten mal angeguckt aus Interesse, aber habe ganz bewusst mich dazu entschieden, jetzt erstmal zu warten, weil ich mir schon fast gedacht habe, dass wir hier wieder dieses wunderschöne Format aufnehmen würden. Und natürlich ist dann so eine, ja, so eine spontane Momentaufnahme vielleicht wirklich das Interessantere, sowohl für uns jetzt als auch für die Zuhörer.
Genau. Wir werden uns da ein bisschen ranhalten, was das Ganze anbelangt. Also es sind, wie gesagt, sehr, sehr viele Lots und deswegen werden wir jetzt, ohne weiter um den heißen Brei zu reden, direkt reinstarten. Womit haben wir es denn am Anfang zu tun?
Ja.
Also, die erste Uhr. Simon, ich lasse dich da mal den Anfang machen.
Ja, also die erste Uhr ist direkt meiner Meinung nach gar keine so super spannende. Das ist eine stark limitierte Roger Dubuis, wie auch immer, mit einem kleinen Kalendarium. Spannendes Modell. Ich muss aber sagen, ich finde sie doch recht langweilig. Ich finde sie auch nicht wirklich ausgefuchst. Unaufgeräumtes Ziffernblattdesign. Also ich finde, das ist direkt eine Uhr, über die wir vor allem im Schatten der Uhr, die das zweite Lot dann gleich darstellt, gar nicht lang reden müssen.
Genau, stimme ich dir zu. An sich ist Vintage Roger Dubuis natürlich interessant, aber es gibt zweifelsfrei
Ja,
schönere.
2004 maximal Neo Vintage,
Ja,
aber
genau.
ja,
Ja,
definitiv.
dann Lot 2 ist eine Rolex Prince aus den 20er Jahren im Silbergehäuse und mit zwei Ziffernblättern kann man sagen. Also man hat ein Hauptziffernblatt mit den Stunden und dann ein
Genau.
kleines Ziffernblatt darunter mit den Sekunden und Bucherer Co-Branding. Also ich finde die auch schön. Wie siehst du das Ganze?
Ja, außerdem, ja, Dito, wunderschöne Patina auf dem Silbergehäuse, tolles Ziffernblatt, fast schon so ein bisschen Sektordial-mäßig, auch wenn ich den Begriff jetzt so ein bisschen missbrauche an der Stelle. Was ich total geil finde, ist, dass dann noch die Original-Radiumlumen drauf ist, die auch noch richtig, richtig schön gealtert ist. Also ich finde es eine tolle Uhr und das ist für mich so der, wie sagt man, der Beweis, dass man auch eine geile, seltene Rolex, übrigens mit 26x42 auch recht groß, doch noch für kleines Geld bekommen kann. Ich meine, die Uhr ist jetzt nicht günstig, aber bei einem Estimate von 10.000 bis 20.000 € ist das doch ein Preis, wo ich sage, ich meine, die kostet das, was eine Stahlgold-Zab aktuell Liste kostet. Da kann man und vielleicht sollte man da sogar wirklich mal ran.
Ja, und wer weiß, wie die dann letztendlich gehämmert wird. Also es ist jetzt kein Modell, um welches sich die Leute reißen werden, höchstwahrscheinlich. Aber dennoch, sehr, sehr schönes Modell.
Nur genau.
Dann gehen wir weiter. Lot
Zweifellos.
3 und 4. Ja, Lot 3, eine relativ gewöhnliche Rolex Explorer mit der Referenz 1016, die ja sehr, sehr lange gebaut wurde. Nichtsdestotrotz sieht das Ganze hier nach einem Modell im guten Zustand aus, scheint auch ein relativ üppiges Set zu sein, aber ich glaube, dass das Lot Nummer 4 die Uhr so ein bisschen in den Schatten stellt, oder wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Ja, Lot Nummer 4 ist das erste Lot, wo ich auch sage, ich mache mir hier natürlich parallele Notizen, was die Uhren angeht, die mich potenziell interessieren könnten. Und ich muss sagen, Lot Nummer 4 ist direkt das erste Lot, wo ich gerade mir schon mal eine kleine Notiz gemacht habe. Es ist eine Rolex Date. Erstmal so, ja, so weit, so gut. Aber nicht irgendeine, sondern eine Date in Vollgold, was so schon total geil ist. Ich bin ja der Meinung, dass das goldene Rivet-Band vielleicht das schönste Rolex-Band ist, was es so gibt. In LNOS, also Like New Old Stock Condition. Und das reicht so immer noch nicht. Die Uhr hat nämlich außerdem noch ein rotes Ranger-Logo. Wunderschöne Uhr. Ich bin generell ein Riesenfan der 34er Rolex-Modelle. Die sind meiner Meinung nach noch total unterbewertet. Und hier ein Vollgold-Modell in dem Zustand mit Kanja-Logo, das ist Ist der Wahnsinn. Und wie gesagt, nicht umsonst habe ich mir gerade das erste Mal eine Notiz gemacht, nicht zuletzt auch wegen des wirklich interessanten Estimates von 7.000 bis 14.000 Euro, wobei ich leider vermute, dass die Uhr ein ganzes Stück teurer gehen wird.
Ja, schauen wir mal. Du, wie gesagt, immer mal wieder lassen sich bei den Auktionen auch gute Schnäppchen machen. Und das ist definitiv eine Uhr, die ich
Auf
ja
jeden Fall.
gut bei dir sehen würde. Ja, dann geht es auch schon weiter mit Lot Nummer 5. Da wird es richtig interessant. Wir haben ein Set bestehend aus zwei Breguet-Uhren, einmal in der Referenz 34-30, Handaufzugsuhr, ewiger Kalender, Armbanduhr, Minutenrepetition und eine Taschenuhr, Referenz 18-19. Mit Gangreservenanzeige, mit Kalendarium und mit Mondphase. Und ja, da muss ich sagen, Estimate 120.000 bis 250.000, allesamt in Platin gehalten. Also es ist ein Set von 300 Stück, finde ich persönlich schon ja, ziemlich attraktiv. Vor allem cool ist dabei, dass die Taschenuhr eine Automatik vorweist, die Armbanduhr allerdings nicht.
Ja, finde ich auch. Das ist so eine ganz romantische Wahrnehmung und so. Es verkörpert, finde ich, auch so ein bisschen die Idee von Breguet, damals bei den Taschenuhren sehr, wie sagt man, sehr kreativ und fast schon revolutionär, auf jeden Fall revolutionär. Und dann bei den Armbanduhren fast schon eher konservativ. Finde ich total schön. Ich muss sagen, ich bin überrascht, dass es dieses Set 300 Mal so gibt. Das finde ich doch eine recht schwache Limitierung für so ein besonderes Set. Aber gut, ich meine, offensichtlich gab es die Nachfrage. Die Uhren sind der Nachfrage auf jeden Fall gerecht und es ist ein tolles Set.
Ja, da stimme ich dir definitiv zu. Dann schauen wir weiter bei Lot Nummer 6 und Nummer 7. Lot Nummer 6, sehr, sehr interessant meiner Meinung nach. Eine Omega, die auf den ersten Blick stark in Richtung Rolex King Midas bzw. Piaget Polo geht, in Vollgold gehalten. Das handelt sich dabei um eine Constellation mit Automatikwerk, relativ groß, mit 29 x 33 mm. Und einem Estimate von 6.000 bis 12.000 Euro. Wie findest du die Uhr?
Ja, Wahnsinn. Ich meine, ich habe Omega im Herzen, ich habe die Constellation-Reihe irgendwie im Herzen und ich finde es total cool, die Uhr zu sehen. Das war halt Omegas, ja, wie sagt man genau, Versuch im weitesten Sinne, sich in den 70er Jahren den Trends anzupassen und Modelle wie eben die King Midas oder auch eine Piaget Polo irgendwie nachzumachen, ist der falsche Begriff. Das klingt immer so, das ist so negativ behaftet. Irgendwie einfach den Stil aufzugreifen und das mit der Constellation zu machen, was ja die wirklich die Spitze der Fahnenstange von Omega war. Das ist eine geile Idee. Ich finde die Uhr super. Es sieht so aus, als würde sich das Band wirklich kein Stück verjüngen. Das heißt, sie hat wirklich so einen Armbandstil. Gefällt mir wahnsinnig gut.
Ja, da stimme ich dir zu. Gleich interessant bleibt es dann bei Lot Nummer 7 einer Corum mit einem Ziffernblatt aus einer Vogelfeder. Ja, 80er Jahre Corum, super interessant, ich finde. Und die hat man ja bei den Parmigianis bzw. bei Monaco Legend Group in den letzten Jahren des Öfteren gesehen. Die scheinen dann eine ziemlich gute Quelle dafür zu haben. Und ich muss sagen, ich finde die Uhr durchaus interessant. Ist natürlich riesengroß mit 36 mal 39, also. Das ist ein richtiges Brett auf dem Handgelenk von den Dimensionen her, aber nichtsdestotrotz eine sehr, sehr interessante Uhr.
Ja, find ich persönlich ehrlich gesagt gar nicht so grandios, ist mir ein Stück zu verspielt, aber gleichzeitig nicht raffiniert genug. Aber eine Uhr, die ich auf jeden Fall bei dem einen oder anderen, inklusive dir im Übrigen, genau wirklich sehen würde.
Stimme ich dir zu. Dann haben wir zwei Rolex Daydates, einmal mit Steinziffernblatt, Tigerauge, und einmal mit einem grünen Stella-Ziffernblatt.
Ja, Uhren, die mich einfach nicht mehr so wirklich begeistern, das ist so ein bisschen der Effekt von zu oft gesehen. Ich meine, wir haben in den letzten Monaten und Jahren ja wirklich einen massiven Andrang auf Special Dial Daydates. Ich meine, nicht zuletzt hat Rolex ja jetzt auch diese Woche mit den neuen Stone Dials in den Daydate-Varianten diesen Hype nochmal befeuert. Und ich muss sagen, wunderschöne Uhren, don't get me wrong, ich hätte sie lieber am Goldband, aber am Lederband sind die sicherlich auch schön. Aber schon mal gesehen. Also das sind jetzt keine Sachen, die mich vom Hocker hauen, obwohl sie natürlich sehr, sehr selten und sehr besonders sind. Ich nehme mal an, dass dir das ähnlich geht, nicht?
Ja, ich stimme dir dazu. Also es sind durchaus interessante und attraktive Uhren, aber Ja, ich glaube, gerade in dem Katalog haben wir Stücke drin, die uns weitaus mehr interessieren werden. Deswegen schauen wir auch gleich schon weiter. Lot Nummer 10, da wird es ja, teuer auf jeden Fall. Wir haben eine Rolex Daytona mit einem Paul Newman Ziffernblatt in Gelbgold. Eine Referenz 62,39. Und ja, den Estimate bei dieser Uhr haben wir von einer halben Million bis zu einer ganzen Million. Und mal schauen, ob die da drin liegen wird. Also der Zustand sieht auf jeden Fall gut aus. Die kommt am Lederband. Und ja, es ist ja auch bekannt, dass eben diese Uhren ziemlich, ziemlich selten sind. Von dieser Version wurden um die 300 Stück gebaut, also von dieser Referenz. Und ja, davon wurde nur ein ganz, ganz kleiner Teil eben mit diesem Paul Newman Ziffernblatt ausgestattet. Deswegen ist der Estimate meiner Meinung nach schon gerechtfertigt, aber wie gesagt, mal schauen, wo die Uhr dann landen wird.
Ja, da sind wir wieder beim gleichen Effekt wie bei den Daydates eben. Total tolle Uhr. Bei den Daydates war es wenigstens noch so, da hätte ich gesagt, die kann man sich vielleicht irgendwann mal leisten. Bei sowas muss ich sagen, ich bewundere solche Uhren natürlich immer und ich finde es toll, wenn man die dann irgendwie mal bei einem Lot Viewing ans Handgelenk bekommt. Ha, aber so wirklich faszinieren kann ich mich da einfach nicht mehr. Nicht, weil die Uhr nicht toll wäre, sondern wir haben wieder diesen Effekt. Du siehst bei jeder Auktion, jede Auction-Saison von jedem Auktionshaus wieder irgendeine neue Mega-Special-Dial oder Case, Daytona. Und natürlich ist das faszinierend, aber das ist so High-End-Stuff, da möchte ich mich auch gar nicht genau reinfuchsen, weil ich ganz genau weiß, zum einen werde ich traurig, dass ich mir nie so eine Uhr kaufen kann, oder zumindest so bald nicht. Und zum anderen, wie gesagt, ist es auch einfach was, was man zu oft irgendwie sieht. Außerdem sind natürlich Vintage Daytonas ein absolutes Minenfeld, zum einen was verbastelte Uhren angeht, und zum anderen auch einfach ja, Seltenheit, was kleine Unterschiede in den Konfigurationen und so angeht. Also das ist auch eine Wissenschaft für sich an der Stelle.
Genau. Lot Nummer 11 und Lot Nummer 12. Also Lot Nummer 11, da glaube ich, können wir es relativ kurz halten. Nichtsdestotrotz sehr interessante, kissenförmige Audemars Piguet in Weißgold aus den, würde ich mal sagen, 60er Jahren. Automatikwerk, das Kaliber 18C, mit einem Estimate von 8.000 bis 16.000 an einem Mailänder Armband. Gefällt mir relativ gut, aber ich glaube, es wird bei Lot Nummer 12 spannender, oder?
Da gebe ich dir recht. Also die AP ist schon eine wunderschöne Uhr und ich bin gerade dabei, mich so ein bisschen in die Feinheiten von Vintage AP lange vor der Royal Oak reinzufuchsen. Lot Nummer 12 ist aber natürlich mein absoluter Favorit. Woran liegt das? Und auch hier habe ich mir gerade schon eine Notiz gemacht. Es ist eine Tortue. Und zwar die Tortue, die ich auch in meiner Privatsammlung habe, also eine Cartier-Tortue. Wunderschönes Modell mit Besatz auf dem Gehäuse, recht große Steine. Wäre die Uhr besetzt, mein absoluter Favorit wahrscheinlich nicht. Trotzdem wunderschön. Spannend wird es meiner Meinung nach nochmal beim Armband. Die Uhr hat dieses wunderschöne Grand de Riz, also Beads of Rice, Reiskorn-Armband. Und das ist gefühlt noch seltener als die Uhr schon. Also wie gesagt, ich habe das Modell selbst in meiner Sammlung und suche seitdem ich die Uhr habe, das sind jetzt knapp 2 Jahre nach einem passenden Band. Also wirklich, wirklich seltene Uhr und noch viel seltene Konfiguration an dem Band. Schade, dass es ein Swiss und kein Paris Dial ist. Ansonsten aber wirklich ein Traum von einer Uhr und bei 6 bis 12 meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr faires Estimate.
Ja, und weil die eben nicht relativ groß ist, kann ich mir vorstellen, dass die ja für sehr, sehr viel interessant sein wird. Eben nicht interessant sein wird und dementsprechend der Preis auch ja, ziemlich tief ausfallen könnte.
Ja, spannendes Estimate auf jeden Fall.
Dann haben wir zwei Royal Oaks. Einmal eine 33 mm messende Quartz Royal Oak Referenz 56346. 6 in Stahl mit einem Lapis Lazuli Blatt mit Diamanten ist meiner Meinung nach die beste Größe bei der Royal Oak. Ich liebe die Größe wirklich. Die lässt die Uhr am Handgelenk so gut aussehen. Man hat ein perfektes Gleichgewicht aus Band und Uhrenkopf und die ist mit einem Estimate von 15.000 bis 30.000 ausgepreist. Wie findest du die?
Ja, ich bin ein Riesenfan von der 33er Royal Oak, wie du gerade schon sagtest. Ich finde, das ist vielleicht die beste Größe und vor allem ist es preis-leistungstechnisch einfach ein wahnsinnig tolles Modell. Wir werden noch einige Royal Oaks bei dem Katalog gleich feststellen und die sind oft einfach wirklich ein ganzes Stück zu teuer, sowohl für das, was sie sind, als auch für mich. Und die 33er Quarz-Variante ist so schön, so romantisch, passt so gut und dann entsprechend eben noch sehr, sehr fair bepreist.
Ja, genau. Ich glaube, über die Nummer 14 müssen wir nicht lang sprechen. Das ist eine aktuelle 15-510 41 mm Royal Oak aus dem letzten Jahr, also aus dem Jubiläumsjahr. Ja, 30 bis 60.000, glaube ich, müssen wir nicht viel dazu sagen. Dann wird es richtig spannend. Und zwar haben wir bei Lot Nummer 15 Fresh to the Market, also war noch nie bei einer Auktion, eine extrem seltene Cartier London Oval, Maxi-Oval wird ja eigentlich genannt, misst 30 mal 57 mm und ja, das ist eine unfassbar interessante Uhr, meiner Meinung nach. Die kommt mit einem Jäger, also mit einem Jäger de Coultre Werk, ist Baujahr 1968 und ja, man weiß ja, wie selten das Londoner Cartier ist. Und in dem Fall ist es wirklich ja, eine super interessante, ausgefallene Uhr, die einfach so ein bisschen diese Swinging 60s in London repräsentiert und ist mit einem Estimate von 100 bis 200.000 Euro angeschrieben.
Ja, grandiose Uhr, gefällt mir richtig, richtig gut. Natürlich wieder bei dem Estimate, wo ich sage, da bin ich jetzt zumindest mittelfristig mal raus, aber es ist wirklich, wirklich ein tolles Modell und zeigt auch so ein bisschen die Kreativität, die Cartier damals an den Tag legte.
Genau. Weiter geht es dann mit einer Patek Philippe Aquanaut aus 2012 mit Quarzwerk und Brillantlünette. Ja, muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Also ist eine Referenz 50-67 mit 36 mm.
Finde ich aber tatsächlich auch spannend. Also ich finde, die Quarz-Aquanauts, die haben noch richtig Game. Da sind wir so ein bisschen wie bei den 33er Royal Oaks. Also wenn ich mir mittelfristig mal eine Aquanaut kaufen würde, dann wäre es tatsächlich eine 36er Quarz. Ich finde, die haben was.
Okay, Nachvollziehbar, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Lot Nummer 17. Da haben wir eine Cartier Pascha, Referenz
Bitte.
2377. Und zwar nennt sich die Le Cirque Animalier Bumblebee. Und sie schreiben schon extremely rare. Und wenn man sich die Uhr ansieht, dann, ja, dann ist das was sehr, sehr Auffälliges. Man hat einen Diamantbesatz auf der Lünette, vor allem aber hat man einen Aufbau, also einen Diamant ausgefassten Aufbau von zwei Bienen auf dem Ziffernblatt. Und ich finde die Uhr einfach, ja, wunderschön. Das Ziffernblatt ist in so einer Wabenstruktur
Ich
gehalten,
würde mal
mit
vermuten,
einem
dass das
lächerlich
Hummeln sein
geringen.
sollen, oder? Ist Bumblebee nicht eine Hummel?
Das kann auch sein, ja, das kann auch sein. Man hat hier bei dieser Uhr
Genau,
aber einen
ja.
lächerlich geringen Estimate von 4.000 bis 8.000 Euro. Also, ja, das finde ich wirklich sehr, sehr gering für die Uhr. Mal schauen.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, dann geht's weiter. Lot Nummer 18, Referenz 3588 von Patek Philippe. Eine Calatrava mit einem sehr, sehr schönen, ja, gelochierten Ziffernblatt am geprägten Milanese-Band und dazu noch schwarze aufgemalte Breguet-Nummern. Ich glaube, die könnte dir ziemlich gut gefallen, oder?
Ja, voll mein Ding. Ultra-thin-Gehäuse, geiler Durchmesser mit 35 mm. Einfach schön. Ich muss sagen, also ich bin ein Riesenfan von Breguet-Indizes. Ich bin bei Breguet-Indizes dann immer eher ein Fan von applizierten. Trotzdem richtig, richtig schöne Uhr. Reicht es, dass ich mir eine Notiz mache? Nein. Gefällt sie mir trotzdem sehr, sehr gut. Klares Ja.
Stimme dir zu. Lot Nummer 19 stellt dann die zweite Taschenuhr im Sale dar. Und zwar haben wir hier eine Patek Philippe Open Face Taschenuhr. Das bedeutet, die hat keinen Deckel nach vorne, aber die hat dafür ja, ein kleines Gemälde von König Saud bin Abdul Aziz drauf. Die Uhr ist aus 1965 und hat zudem noch Rubin-Indizes im ich glaube Rosettenschliff und im Baguette-Schliff mit einem Estimate von 20.000 bis 40.000 Euro.
Richtig, richtig tolle Uhr.
Dann, Lot Nummer 20. Eine Rolex, extremely fine. Rolex Chronograph Referenz 4500 aus dem Jahre 1946. Und die Uhr wurde auch in Buchi Papaleos Buch Iconography Rolex La Leggenda vorgestellt, mit einem Estimate von 150.000 bis 300.000 €. Die kommt dann zusätzlich auch noch mit einem Metallband. Hat ein sehr, sehr schönes schwarzes Goldziffernblatt. Und alles in allem einfach eine, ja, durchwegs attraktive Vintage-Rolex-Uhr.
Auf jeden Fall. Ich muss sagen, bei diesen frühen Rolex-Chronographen bin ich immer, ach ja, weiß ich nicht. Ich bin oft nicht so ganz begeistert. Ich hatte, als wir das erste Mal gemeinsam in Gent waren bei der Auktion, so ein ganz ansehnliches Beispiel. Da war eine, oh Gott, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Da war auf jeden Fall eine 30er oder früh 40er Jahre Rolex in Stahl. Mit schwarzem Ziffernblatt, wunderschöne Uhr, die dann irgendwie für 280 oder so gehämmert wurde. Und wir hatten die auf dem gleichen Tablett wie eine de facto identische, ebenso Jumbo Coin Bezel Stahl Omega mit 33,3 Kaliber, die dann wiederum irgendwie bei 30 gehämmert wurde. Und mir fehlt so ein bisschen die Vorstellungskraft, warum die Rolex, die im Zweifel weniger hochwertig gefertigt oder nicht mehr oder nicht hochwertiger gefertigt ist, warum die das Zehnfache kosten soll. Natürlich Marketing, Rolex und Co. weiß ich auch, aber ich finde das im Vintage-Markt immer so ein bisschen schwierig, dass dann das entsprechende Rolex-Modell halt Faktor 10 kostet. Ähnlich sehe ich es bei der Uhr. Also ich kann mir etwaige Heuer-Chronographen zum Beispiel vorstellen, die recht ähnlich aufgebaut sind und ähnlich aussehen, die tatsächlich eben ein Zehntel kosten, zu denen ich dann immer eher tendieren würde. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine spannende Uhr und jeder Rolex-Chronograph, der mal oder in einem Buch von Buchi Papaleo ja, gezeigt oder erwähnt wurde, ist natürlich sofort auch ein Vielfaches wert.
Ja, absolut. Dann Lot Nummer 21, eine Patek Philippe 2532 Calatrava aus den 50ern. Sehr, sehr schönes Modell in 34 mm mit einer kleinen Sekunde und natürlich dem Automatikwerk 12400. Finde ich ja eigentlich sehr, sehr attraktiv. Ich finde das Case so ein bisschen, ja, bisschen zu beefy, zu bulky, aber ansonsten gefällt mir die relativ gut.
Ja, Dito, ich finde es schön. Wir haben so ein etwas moderneres Design als noch in den 30ern und 40ern, haben aber trotzdem noch diese angewinkelten Hörner, wie man es von den klassischen Calatrava-Designs kennt. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ansonsten gibt es da, finde ich, auch nicht viel drüber zu sagen.
Ja, dann Lot Nummer 22 haben wir eine Rolex Day-Date, eine ganz frühe Referenz 6511 aus 1955 mit einem ja, sehr, sehr interessanten grün patiniertem Ziffernblatt, also mit einem ja, grünen Raulederband. Und dazu gibt es dann auch noch das originale Jubilee-Band, was ich ja, ziemlich interessant finde. Wie findest du die Uhr?
Spannendes Modell, muss ich sagen. Also ich finde es schön, dass es die Uhr in den Katalog geschafft hat. Ich muss sagen, ich finde die Patina aber nicht wirklich ansehnlich. Also es ist nicht, ah, weiß ich nicht, es ist nicht mein Stil von Patina, muss ich ganz ehrlich sein. Ich bin ja als Vintage-Uhren-Sammler und Händler natürlich ein Freund von Patina. Ich finde, ah, die ist aber nicht wirklich ästhetisch geaged.
Okay, also ich finde die Farbe, muss ich sagen, eigentlich ziemlich ja, schön, weil sie so eine Art Pesto-Farbe hat. Also mir gefällt die nicht schlecht. Aber bei diesen Referenzen muss man so ein bisschen aufpassen. Die haben oft ja, ein bisschen schwaches Werk mit diesem 1055er, welches ein bisschen Probleme damit hat, die Scheiben weiterzudrehen. Hat man schon das Öfteren gehört. Deswegen würde ich Day-Date persönlich ab 18.03 kaufen.
Ja, gebe ich dir recht.
Dann geht's weiter. Wir haben wieder eine Day-Date, dieses Mal 18038 Single Quick mit einem Jasper-Ziffernblatt. Also das ist eben der Stein, also ein Steinziffernblatt, welches sich Jasper nennt. Und ja, finde ich vom Zustand her nicht so sauber, muss ich sagen. Die Lünette ist ein bisschen abgegriffen, aber das Ziffernblatt ist natürlich sehr attraktiv.
Ja, gebe ich dir recht. Generell ist es ja so, dass die Stone Dial Day-Dates ehrlich gesagt eher vom Zustand des Ziffernblatts als vom Zustand des Gehäuses leben. Und solange das
Absolut.
Steinziffernblatt selbst gut aussieht, ist das das Wichtigste. Das tut es in dem Fall insofern. Ja, finde ich, ist es eine total schöne Uhr und zumindest gemessen am Estimate auch eine recht günstige Möglichkeit, um an so einen Stone Dial ranzukommen.
Genau. Estimate 20 bis 40.000. Beim Lot Nummer 24 ist das dann um einiges geringer. Hier haben wir eine Uhr mit einem ja, weiß-emaillierten Porzellan-Ziffernblatt. Eine Datejust, Referenz 16018 in Gelbgold aus dem Jahre 1981. Und ja, gibt mir jetzt persönlich nicht wirklich was. Wie findest du die?
Ja, ich finde tatsächlich die Ästhetik von wirklich clean weißen Ziffernblättern ziemlich, ziemlich geil. Entsprechend gefällt mir das hier auch sehr, sehr gut. Ist jetzt aber auch keine Uhr, für die ich irgendwie groß brennen würde.
Dann Lot Nummer 25, eine Daydate 18:38 mit einem ja, violett patinierten Ziffernblatt, die ich persönlich ja doch relativ cool finde.
Auf jeden Fall. Also da wird es schon deutlich spannender als noch bei den Daydates davor. Das ist wirklich eine, naja, nicht einzigartiger, wunderschöne Patina auf einem wahrscheinlich mal blau gewesenen Ziffernblatt. Gefällt mir richtig, richtig gut. Das Gehäuse sieht noch ein Stück besser aus als bei den Modellen zuvor. Das ist die erste Daydate, wo ich jetzt sagen würde, die gefällt mir wirklich gut.
Okay, dann machen wir auch gleich schon weiter mit Lot Nummer 26. Patek Philippe Calatrava, Handaufzug, Referenz 2452 aus den 50er Jahren in einem 35 mm Gehäuse mit zwei flutigen Hörnern, die ich persönlich auch aufgrund der Patina sehr, sehr schön finde.
Ja, bin ich ganz bei dir. Schön angelaufenes Gold, tolle flache Lünette, geile Hörner, sehr scharfkantiges Gehäuse, wunderschöne Uhr und tatsächlich meine vierte Notiz.
Okay, interessant. Ja, dann geht es weiter mit einem ziemlichen Banger, würde ich sagen. Wir haben eine Patek Philippe 3450-1, also ein Padelone, der ja, ewige Kalender von Patek, das Nachfolgermodell der 5, der 3448, jetzt aber mit Schaltjahresanzeige und das Besondere dabei mit einem ja, integrierten Brick Bracelet, das hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Reihen.
Einige
Und
Reihen.
die Uhr, genau, die Uhr kommt mit einem Estimate von 180.000 bis 360.000 Euro.
Ja, richtig, richtig schöne Uhr. Das ist der Stoff, aus dem Patek-Träume gemacht sind, ganz ehrlich. Das ist sowas, was ich mir langfristig auch mal als Teil meiner Sammlung vorstellen könnte. Sieht Bombe aus.
Hattest du
Ich finde
schon
die
mal ein.
Schaltjahres. Ich finde die Schaltjahresintegration generell geil gelöst und mit dem Band wunderschön. Was wolltest du gerade fragen?
Ich muss sagen, ich finde den normalen Padelone schöner ohne Schaltjahresanzeige, aber hattest du mal eine Padelone am Hand, am Handgelenk?
Klar, hatten wir gemeinsam doch erst ich weiß nicht mehr, ob es November oder Mai war, aber hatten wir in Genf am
Und
Handgelenk, ja.
wie findest du die an dir?
Ich finde, sie tragen sich super extrem groß, was ich nicht gedacht hätte. Aber ich finde, das sind super Uhren. Also
Ja, deswegen auch der
vom
Name.
Tragegefühl her.
Deswegen auch der Name Padelone, was dann so viel wie
Ja.
Bratpfanne auf Italienisch bedeutet.
Ich habe eine
Ja,
Nautilus,
weiter
was hast
geht's mit.
du? Du, ich habe eine Bratpfanne.
Genau. Weiter geht's mit zwei Lots, die wir mehr oder weniger zusammenfassen können. Wir haben zwei Patek Philippe Uhren, einmal Referenz 4183 und einmal 4244. Zweimal handaufgezogene Uhren aus den 70ern. Super interessante Armbänder mit ja, einmal einem Besatz und einmal einer Musterung auf dem Panzer. Ja gut, Musterung haben sie beide. Und ich glaube, sie haben auch beide Besatz, wenn ich das jetzt hier so von den Fotos genau erkenne. Super attraktive Uhren. Wirklich, ich bin immer wieder davon überrascht, was Patek damals so gemacht hat. Unfassbar interessant. Und ja, einmal mit einem Estimate von 5.000 bis 10.000 für die Gelb-Gold-Version und einmal mit einem Estimate von 8.000 bis 16.000 für die Version in Weißgold mit dem Besatz.
Ja, total schöne Uhren, muss ich sagen, begeistern mich jetzt nur bedingt. Das sind so Sachen, die würde ich gerne mal sehen, die würde ich gerne mal tragen, aber sowas ist kein Stoff, den ich in meiner Sammlung sehen würde, um ganz ehrlich zu sein.
Okay, da unterscheiden wir uns ein bisschen. Ich finde die sehr, sehr attraktiv. Ja, weiter geht's dann mit einer goldenen Speedmaster aus dem Jahr 1982, nämlich einer 3450802. Das ist die Apollo 11, genau. Schwarze Lünette, so ansonsten komplett in Gelbgold gehalten. Ja, ist jetzt für mich persönlich, ich finde sie optisch ganz cool, aber ist jetzt nichts für mich.
Ja, ich finde, es ist so eine gewisse Romantik hinter dem Gedanken einer Speedmaster, die ja irgendwie so die ultimative Tool-Watch ist. Ich meine, die ist gebaut worden, um in den extremsten den Menschen bekannten Umständen überdauern zu können. Deswegen in Gelbgold hat die Uhr so eine gewisse Romantik. Aber ich gebe dir recht. Also, das ist ja nichts, wo ich sagen würde, das ist ein Must-Have irgendwie für meine Sammlung. Aber schön ist sie nichtsdestotrotz.
Genau, stimme ich dir zu. Ja, dann Lot 31 ist eine Corne de Vache, also ein Chronograph mit ja, Stierhörnern von Le Coultre aus den 50er Jahren. Ja, finde ich nicht schlecht, muss ich sagen. Wie findest du die? Hat er auch eine Gravur auf dem Boden?
Ja, grandios. Und wir sind halt an genau dem Punkt, den ich vorhin bei der Daytona machte. Ich würde davon ausgehen, ich habe mir das jetzt nicht genau angeschaut, dass in der Daytona, über die wir vorhin geredet haben, in der Paul Newman, auch ein Gelb-Gold-Modell, auch ein 72er Kaliber, also weil Ju 72 schlägt. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wir haben einen Kaliber 72 in beiden Uhren vom gleichen Hersteller. Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass es mindestens mal nicht schlechter finisiert ist bei Le Coultre. Wir haben eine mindestens genauso ästhetische Uhr, meiner Meinung nach sogar ein Stück ästhetischer. Und wir haben ein Estimate von 8 bis 16 versus 500.000 bis 1 Million. Natürlich ist die historische Relevanz der Paul Newman irgendwie gegeben, keine Frage, das möchte ich nicht in Abrede stellen. Aber also Bang per Buck ist hier die Le Coultre ganz weit vorn.
Absolut. Ja, wie geht's dann weiter? Es wird wieder mal spannend. Wir haben eine Rolex Milgauss und zwar die Referenz 5, Schwachsinn, 6541 an einem Jubiläband aus dem Jahre 1958. Natürlich auch mit dem, ja, mit dem ikonisch, vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber mit dem speziellen blitzförmigen Sekundenzeiger und
Na, ich
einem
finde, da kann man
Estimate
schon
von
ikonisch sagen.
80, ja, und einem Estimate von 80 bis 160.000 Euro. Das ist die ja, zweite jemals gebaute Milgauss und ich finde sie doch eigentlich ganz cool, auch mit diesem Ziffernblatt, die hat schon was.
Ja, total. Also wenn Vintage Tool Rolex, dann ist bei mir die Milgauss schon echt weit vorn dabei. Ich finde, das ist so eine ganz subtile Art und Weise auszudrücken, was man, ja, wie man quasi, wie man sammelt, was man gerne sammelt. Und das ist echt das Collectors Material, gefällt mir wahnsinnig gut, ist natürlich außerhalb meiner Preisklasse, aber würde ich der ein oder anderen Submariner echt vorziehen.
Jo. Ja, weiter geht's mit einer weiteren Rolex und zwar einer Rolex Daytona Referenz 6240 mit dem Solo-Ziffernblatt. Also da steht nur Rolex drauf und dann natürlich noch Swiss. Und die Uhr wurde auch in Buccia Papaleos Buch Ultimate Rolex Daytona ja, veröffentlicht. Und der Uhr liegt dann auch noch ein ja, ein Zertifikat eben von Buccia Papaleo bei. Estimate 100 bis 200.000. Ich finde die Drücker an der Uhr ja irgendwie, ich weiß nicht, die passen nicht zum Rest. Die, glaube ich, sind aus Messing wahrscheinlich, weil die sind ziemlich abgegriffen. Das heißt, die Uhr wurde auch benutzt, aber ansonsten steht sie ziemlich gut da, wie ich finde.
Ja, ich finde die richtig, richtig schön. Ich finde dieses Single Rolex auch richtig oder Solo Rolex auch richtig schön. Also das ist unter den Daytonas, die man so sieht, finde ich, eine der ansehnlicheren. Das mit den Drückern finde ich irgendwie passt zur Provenance oder zu dem Tool-Charakter, den die Uhr ausdrückt. Wobei ich auch gestehen muss, bei einer 100 bis 200.000 Euro Uhr würde ich mich dann im Rolex-Bereich lieber auf eine fokussieren, wo die Drücker noch ein Stück besser aussehen.
Ja, weiter geht's mit zwei besonderen Datejust-Modellen. Einmal eine 16233 aus 1994 mit einem ja, Olympia-Logo auf dem Ziffernblatt, die eben für das Olympia-Komitee gemacht worden ist, was auch durch das Zertifikat bestätigt wird. Und dann eine 16013 eben mit einem ja, Logo der saudi-arabischen Luftwaffe, beziehungsweise der Luftwaffe der Vereinigten Emiraten.
Ja, so weit,
Beide
so
relativ
gut.
cool.
Keine, genau, beides coole Datejust-Modelle. Und wenn man was Besonderes im Datejust-Bereich sucht, dann sind das echt attraktive Möglichkeiten. Aber jetzt auch nichts, wo wir uns lange aufhalten müssen mit.
Genau. Da wird es jetzt schon interessanter. Und zwar haben wir eine Cartier-Uhr aus den 1920ern in Platin mit Diamanten und Onyx auf dem Ziffernblatt. Typisches Cartier. auf dem Gehäuse. Typisches Cartier-Ziffernblatt, wie man es auch von der Tonque Basculon kennt, mit einem Gelb-Gold-Deckel, was ja sehr, sehr typisch ist eben für die Uhren aus der Zeit. Super attraktiv, auch an diesem Seidenband, mit einem Estimate von 12.000 bis 25.000. Und ja, bei der Uhr ist es halt direkt erkennbar, die schreit förmlich Art Deco, also diese geraden Linien, die Steine. Die stellt das dar, was eben Cartier in den 20er Jahren war. Alles andere als eine Uhr von der Stange. Die wurde wirklich die wurde so gut wie sicher auf Kundenwunsch so gefertigt und einfach schön, sowas zu sehen.
Ja, finde ich auch. Und da sind wir halt wieder bei einer historisch super relevanten und wunderschönen Uhr, die jetzt mit 19x35 auch nicht viel zu klein für den Herren ist. Bei einem super spannenden Estimate, ich meine 12 bis 25. Das ist echt fair, wenn man sich die Relevanz dieser Uhr anschaut. Fasst einfach alles zusammen, wofür nicht nur Cartier, sondern insgesamt eigentlich die 20er Jahre in der Uhrenwelt standen.
Genau. Dann Lot 37 ist eine Cartier Tonque Américaine in Weißgold. Glaube ich, müssen wir nicht viel zu sagen.
Nee.
Weiter geht's mit einem Chronographen, wiederum Rolex, und zwar eine 4537 Breed Daytona in Gelbgold. Ja, 80 bis 160.000
Estimate. Ich möchte einfach den gleichen Vergleich nochmal machen, weil er hier noch besser passt als mit der Paul Newman, weil die Paul Newman ja doch auch eine Relevanz einfach in der Uhrenbranche hat. Wir haben hier eine Uhr, die jetzt aber wirklich nicht weder schöner noch besser gefertigt noch sonst was. Ist wieder ein Kaliber bei Joux 72 und hier genau Faktor 10 vom Estimate der eben gesehenen Le Coultre. Also man wäre meiner Meinung nach blöd, nicht die Le Coultre zu kaufen, wenn sowas hier bei 80 bis 160 estimated ist.
Naja, man muss schon sagen, es ist dann einfach auch nochmal die Marke, die den Unterschied macht.
Ganz genau, klar. Es ist eine Rolex, aber das war's.
Ja, aber das muss dann jeder für sich selbst entscheiden, ob er eben dann diesen Aufpreis bezahlt, eben für den namhafteren Hersteller. Ja, Lot Nummer 39, eine Audemars Piguet Referenz 5594 Royal Oak mit Vollkalender und Mondphase. Ist kein Vollkalender, ist Tag und Datum und Mondphase. Zustandstechnisch weiß ich nicht, mir sehen die Phasen so ein bisschen zu groß aus am Gehäuse.
Könnte aber auch am Winkel liegen.
Ja, aber wenn du dir mal die Phase am oberen rechts...
Sieht schon breit aus.
Sieht schon sehr breit aus. Also deswegen... Ja. Würde ich persönlich erst.
Ja, gut, wir haben jetzt, ich sehe gerade, wir haben als nächstes
noch dann das Blatt ein Vollgoldmodell.
Nee, da bin ich bei dir. Und wir haben jetzt
als nächstes noch Lot
40. Genau, richtig. Genau. Einen Vollgold-ewigen Kalender, da sieht man dann, da sieht man dann, wie die Phasen aussehen müssten. Ich gebe dir auf jeden Fall recht.
Ja, jetzt der Vollgold-ewige Kalender, der ist auch schon ein bisschen soft, wenn man sich den ansieht. So. Da könnte auf jeden Fall mal ein hochprofessionelles Refinish vertragen von einem absoluten Experten. Ja. Da wurde mir ja letztes Jahr beim Lot Viewing von Andrea Parmigiani eine Royal Oak in die Hand gedrückt, die wie neu aussah. Und er meinte, die hat einen 2.500 € Case-Service erhalten. Natürlich nicht von Audemars Piguet, weil die Uhr danach dann noch schlimmer ausgesehen hätte. Das waren seine Worte. Und ja, es gibt wirklich Experten, die so eine Uhr mit feinsten Maschinen winkelgenau wieder herstellen können. Würde da vielleicht nicht schaden. Also, ich weiß nicht, wenn es jetzt nicht komplett untouched ist, ja, okay, dann wurde es halt doch ziemlich getouched mit den Händen und mit den Ärmeln und alles weiter. Aber nichtsdestotrotz, ja, ist ein ewiger Kalender von Royal Oak, von Audemars Piguet in der Royal Oak, Estimate 75 bis 150.000.
Ja.
Gut, dann geht es weiter mit einer Uhr, die mir einige Male schon geschickt wurde, nämlich eine sehr, sehr interessante weiß-goldene Vacheron Referenz 63780, Automatik aus den 60ern mit einem ziemlich scharfen Gehäuse und einem brillant besetzten Ziffernblatt, also brillant Indizes, die ich persönlich gerade in Anbetracht des Estimates von 8.000 bis 16.000 sehr, sehr attraktiv finde. Man muss natürlich sagen, es kommen nochmal 20% Mehrwertsteuer drauf, falls die Uhr in der EU verkauft wird.
Das ist ja generell so. Also bei den Estimates, die wir hier sagen, für, Für die Leute, die nicht so ganz firm sind, generell muss man sagen, es kommen mindestens 25, ich weiß nicht, wie viel MLG nimmt, Prozent nochmal für das
26, glaube ich.
Auktionshaus, 26% als Prämie fürs Auktionshaus obendrauf. Und regelmäßig, also es ist bei gefühlt jeder zweiten Uhr hier so, sind das Uhren, die nur temporär importiert sind. Bedeutet, in dem Moment, in dem man sie innerhalb der EU kauft, fallen eben diese 20% VAT, also im weitesten Sinne Mehrwertsteuer an.
Genau. Ja, dann die nächste Uhr ist eine ziemlich moderne Vacheron, 2017. Eine Vacheron aus der Historix-Reihe, ein Triple Calendar, 1942 nennt sich das Modell. Ist einfach ein Reissue. 15.000 bis 30.000 € Estimate. Ja, allein die Größe macht die Uhr dann schon wieder unattraktiv, die ist
Gebe ich
40 mm
dir
groß,
recht.
deswegen
Tolle Uhr, aber
nichts.
leider maßlos überproportioniert. Vor allem, wenn man sich anschaut, und das sehe ich jetzt gerade erst, das ist, was den Katalog angeht, sehr gut gesetzt, dass das nächste Lot dann entsprechend das Original ist, eine 4240 aus eben 1945, auch ein Vacheron Constantin, Triple Calendar, und der zeigt, wie die Uhr eigentlich hätte umgesetzt werden sollen, nämlich in 35 mm. Schönere Proportionen, schöner gemacht. Und ich zitiere mal wieder einen weisen Mann, nämlich dich, der mal gesagt hat, The best watches have already been made. Beweisstück A sozusagen.
Ja, genau. Also 35 mm Gehäuse direkt aus 1945. Estimate 15, 20 bis 40.000. Und ja, well played an der Stelle an das Auktionshaus, dass sie einfach zuerst das Reissue bringen und danach noch den OG. Also genau gleich Uhr im Endeffekt. Einfach nur das Original. Und du, ich glaube, wir müssen nicht darüber sprechen, dass das Original ja, in jeglicher Hinsicht attraktiver ist.
Gebe ich dir recht.
Und man muss dazu sagen, das ist auch eine Uhr, die aus der Sammlung von Ben Clymer kommt. Also die ist seit 2013 in der Sammlung von Ben Clymer gewesen.
Tatsache, ich habe es gerade gelesen, hast du recht.
Genau. Dann Referenz 44. Super spannend. Eine Vacheron Constantin Referenz 4261 aus 1954. Und zwar eine Vacheron in 36 mm mit Minutenrepetition. Und Teardrop-Plaques, also so ja, tränenförmigen Hörnern. Super moderne Schriftart auf dem Ziffernblatt. Also die 12, 3, 6 und 9, die sind sehr, sehr modern gehalten. Dazu noch so, ja, wie nennt man das Ganze? Drachenförmige Stundenindizes, eine Guilochierung. Das könnte ein Ziffernblatt sein, wie es heute vorgestellt wird. Also eine Uhr, die 10 von 10 attraktiv ist, mit einem Estimate von 200 bis 400.000.
Gebe ich dir recht. Und dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Es ist well said.
Genau. Ja, mit Vacheron geht es auch gleich schon weiter. Eine weitere unfassbar coole Uhr, die ich persönlich sehr, sehr liebe, nämlich die Vacheron Constantin Mercator. Referenz 43050 aus 1994. Die Uhr, die eben einen Zirkel auf dem Ziffernblatt darstellt, dessen Schenkel einmal retrograd die Minuten und retrograd die Stunden darstellen. Das Wechseln, eben das Zurücksetzen der Zeiger ist mit einem ziemlich metallischen, ja, Geräusch verbunden, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Estimate 15.000 bis 30.000 und meiner Meinung nach eine super attraktive Uhr.
Ja, und es ist halt eine Art der Zeitanzeige, die man auch kaum kennt. Also mir fällt wirklich kein anderes Modell ein, was die Zeit auf diese Art und Weise anzeigt. Abgesehen davon, ich meine, da reden wir ja ständig drüber, sind wir beide Riesenfans von Retrograden. Naja, von der Komplikation der Darstellung der Zeit über einen retrograden Zeiger. Bei der Uhr wirklich à la Bonheur umgesetzt und bei 15 bis 30. Also wenn man sich überlegt, was man in dem Preisbereich bei modernen Uhren, aber auch bei ganz ehrlich, auch in der Auktion hier bekommt, dann ist das hochgradig komplex, wunderschön. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ich finde, die Uhr hätte keine Automatik gebraucht. Vor allem mit einem Open Case Back finde ich Automatik immer so ein bisschen schwachsinnig, aber gut.
Ja, aber wobei, es ist halt dieses ultradünne 920er Jaeger-LeCoultre-Kaliber. Also deswegen ist es meiner Meinung nach schon cool mit dem. Und ja. Die nächste Uhr dann, eine sehr, sehr wichtige Uhr für Patek Philippe, Referenz 3919. Das war damals wirklich the quintessential Patek Philippe, eben in den 90ern. Ja, 34 mm Clos de Paris, sehr, sehr schlicht, sehr, sehr simpel, eine schöne Uhr.
Also die klassische Calatrava. Also wie sieht eine
Genau.
Calatrava aus? Jeder, der auch nur irgendwann mal in seinem Leben was mit Uhren zu tun hatte, wird dir sagen können, das ist sozusagen die Calatrava.
Ja, dann geht es weiter mit deiner Uhr, die gerade dem lieben Max von Classic Proportions, dass er gefallen dürfte, nämlich eine Patek Philippe 3445 Calatrava Serpico Eyeliner Co-Branding, ja, mit einem Estimate von 20 bis 40.000. Coole Uhr.
Coole Uhr, begeistert nämlich 20 bis 40.000 Euro, nö, aber es ist eine coole Uhr, keine Frage.
Ja, dann kommen wir zur ersten Nautilus mit Komplikation für Lot Nummer 48, nämlich die Nautilus von Patek Philippe, Referenz 3710, in Stahl aus 1999 mit Gangreserveanzeige und ja, eine Neuswert von 60 bis 120.000.
Eine der spannenderen Nautilus-Modelle.
Ja, dem würde ich so auf jeden Fall zustimmen. Referenz 49, auch ganz cool,
Lot
eine Rolex.
49. Lot 49. Ah.
Habe ich
Es
die
sind
Referenz
Referenz
gesagt?
49. Ja. Man kommt aber
Okay,
auch
ja.
durcheinander bei den ganzen Zahlen.
Lot Nummer
Sag mir bloß
49,
nicht,
genau.
beim Estimate die Lot-Nummer, sonst denken die Leute, man kriegt hier eine
Ja,
Polizeiattestato für
genau.
49 Euro Estimate.
Genau, wir haben hier eine Rolex Sea-Dweller und zwar gemacht für das 50-jährige Jubiläum der italienischen Polizia di Stato. Die Uhr trägt einen Tintenfisch auf sich, den sogenannten Polipetto. Und ja, das ist ja wirklich eine Limited Edition von Rolex, die so hergestellt wurde. Tatsächlich ist mir auch jemand bekannt in meinem Dunstkreis, der so eine Uhr bekommen hat, eben durch die Polizei. Sehr, sehr interessant. Und ja, die Uhr hier, New Old Stock Condition, Estimate 100 bis 200.000 Euro.
Spannend.
Ist nebenbei auch aktuell in Rom bei Brandizzi, bei diesem Grauhändler verfügbar. Ich habe es verpasst, die anzusehen, aber ich habe gecheckt, dass die auch eine verfügbar haben. Ja. Falls noch jemand eine Vollauktion kaufen will. Dann machen wir weiter mit Lot Nummer 50, eine Vacheron Constantin 222 Referenz 44018 mit einer Brillantlünette. Ja, mir hat die Uhr am Handgelenk nie so wirklich was gegeben. Ich finde die einfach als Skulptur sehr, sehr viel schöner als Uhr zum Tragen. Estimate 70 bis 140 ist ja auch wieder deutlich zurückgegangen, aber nichtsdestotrotz eine sehr attraktive Uhr.
Ja, gebe ich dir recht. Auch da kann ich ehrlich gesagt wenig hinzufügen. Ich hätte die Uhr ohne die Steine auf der Lünette schöner gefunden.
Ja, weiter geht's mit zwei modernen Rolex-Modellen. Einmal eine 39 mm Explorer und einmal eine Left-Handed GMT. Ich glaube, da müssen wir nichts zu sagen. Und dann kommt eine ja, 34 mm Airking von Rolex, Referenz 14.000, mit einem ja, saudi-arabischen royalen Crest drauf, also einem Wappen, die ich, ja, ganz interessant finde, aber mehr auch nicht.
Ja, also bei einem Estimate von 4 bis 8 ist sie extrem interessant, weil man eben wieder die Möglichkeit hat, im Einsteigerpreisbereich was Seltenes von Rolex zu bekommen, was ich halt immer irgendwie einen romantischen Gedanken finde. Wir wissen alle, Rolex ist jetzt nicht gerade mit Einsteigerpreisbereich oder Seltenheit konnotiert. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, sowas wie eine Airking, die man vielleicht auch einfach mal so gerne hätte, in der Seltenheit mit so einem saudi-arabischen Logo, so einem Crest zu finden, dann finde ich das schon sehr, sehr spannend. Wobei man sagen muss, gefühlt blowen die doch alle die Estimates. Also gefühlt werden das dann doch alles
Ja, kann ich mir
irgendwie
vorstellen.
fünfstellig gehen und dann noch plus 26%. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Uhr für 4 dann auktioniert wird, ist gering.
Auf jeden Fall. Ja, die nächste würde ich auch relativ schnell weitergehen. Das ist eine Frank
Ja.
Müller. Interessantes Emailziffernblatt, Dual Time. Aber lass uns weitermachen. Und jetzt wird es nochmal super interessant. Wieder ein Rolex Chronograph, wieder eine Daytona, Referenz 6265 mit Stahllünette. Hier wird es allerdings sehr, sehr speziell. Das ist wieder eine Uhr, die in Pucci Papaleos Ultimate Rolex Daytona Book veröffentlicht wurde. Und zwar hat die Uhr auf dem Ziffernblatt ja ein Logo der Vereinigten Arabischen Emiraten vom Quarshi Hawk. So. Und es steht auf dem Blatt, zumindest ja, in normalen sagen wir mal, deutschen Schriftzeichen, das ist wahrscheinlich das falsche Wort, man verzeiht es mir. Ja, weder was von Rolex noch sonst was, außer natürlich Swiss, aber auf den ersten Blick erkennt man auf dem Ziffernblatt weder einen Rolex-Schriftzug noch einen Cosmograph-Schriftzug. Also eine sehr, sehr interessante Uhr, wo wirklich dargestellt wurde, dass die wohl für einen sehr, sehr exklusiven Kunden eben gefertigt wurde.
Ja, eine der schönsten Daytonas, die wir hier bis jetzt gesehen haben. Wunderschönes Modell. Zustand sieht auch noch entsprechend aus. Generell finde ich Daytonas in Stahl immer attraktiver als in Gold. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und finde ich gemessen an dem, was glaubst, wir bis jetzt hier so gesehen hatten, die spannendste Uhr.
Glaubst du, dass die Zeiger nachdenken?
Ja, habe ich mir gerade schon überlegt. Weiß ich nicht. Also nachgeleuchtet würde ich jetzt eher nicht vermuten. Wenn, dann würde ich vermuten, dass man da neue Zeiger draufgesetzt hat, die original mit Tritium von damals sind. Das Tritium ist ungleich Zeiger und Ziffernblatt patiniert, muss aber nichts heißen. Also ich habe auch schon Uhren gehabt, wo ich mit wirklich extremer Sicherheit eigentlich gesagt hätte, die sind komplett original, wo einfach eine andere Batch von Tritium verwendet wurde und Tritium altert, patiniert ganz unterschiedlich. Und wenn die Zeiger aus einer anderen Tritium-Batch sind oder, weiß ich nicht, die Uhr vielleicht länger in der Produktion war oder wie auch immer, dann kann das schon dazu geführt haben. Also ich würde mich da jetzt nicht dran aufhängen. Selbst wenn, wäre das nicht das allergrößte Problem.
Ja, aber es fällt auf, dass viele Stücke aus eben den Büchern von Pucci Papaleo versteigert werden.
Ja. Ja, wobei man muss sagen, ich meine, die, wie du schon sagtest, MLG ist ja das Auktionshaus der Parmigianis, die natürlich sehr, sehr viel Einfluss in Italien haben. Entsprechend wundert mich nicht, dass Uhren, die ja doch oft von italienischen Sammlern für Pucci Papaleos Buch zur Verfügung gestellt wurden, dann entsprechend jetzt bei MLG landen.
Und sie versteigert
werden. Oder Sotheby's. Genau.
Ja, dann haben wir nochmal zwei Rolex-Uhren. Einmal eine Rolex Daytona, eine Rolex Day-Date Referenz 1807 mit einem, Seidenschliff auf dem Gehäuse und einer weißgold brillant besetzten Lunette, finde ich persönlich nicht wirklich ansprechend. Da finde ich das Lot Nummer 57 schon cooler. Das ist eine 35,5 mm messende Referenz 8952 Handaufzug, also ja, rundes Case, ganz, ganz gerade Hörner mit einem Estimate von 5.000 bis 10.000 und einer coolen Patina.
Außerdem in Pinkgold.
Ja, genau. Dann kommt eine Bulgari Octo Finissimo Flying Tourbillon. Der genaue Name ist Flying Tourbillon Ultra Piatto Octo. Limitiert auf 30 Stück in Titan mit einem Estimate von 60.000 bis 120.000. Ja, ist eine interessante.
Dieses, ja, hat es gerade echt gut zusammengefasst. Also natürlich ein cooles, eindrucksvolles, modernes Ding, aber nichts, was mich emotional abholt.
Genau. Ja, weiter geht's dann mit einer Platin-Cartier. Das ist ja an sich schon sehr, sehr selten. Mhm. Und zwar haben wir hier eine Santos Octagon in der kleinen Größe, 23x32 mm, mit einem blauen Ziffernblatt, mit einem Estimate, den ich persönlich sehr, sehr hoch finde, 12.000 bis 25.000.
Hab ich auch erstaunt, gerade für das Damenmodell.
Natürlich ist die Uhr selten so. Die Uhr ist selten, keine Frage. Aber ja, für das ganz, ganz kleine Modell weiß ich
persönlich nicht. Als Herrenmodell wäre es ein attraktives Estimate gewesen, aber beim Damenmodell finde ich es auch ein bisschen viel.
Genau. Ja, dann eine aktuelle Donc Centre, mit dem nicht dünnen Gehäuse für 11.000 bis 22.000. Ja, glaube ich, muss man auch nicht viel dazu sagen.
Nö, nicht wirklich.
Dann haben wir wieder eine Rolex mit einem weiteren Emblem der saudi-arabischen Armee drauf. Muss man, glaube ich, auch nicht weiter kommentieren. Interessanter wird es dann schon eben bei der Rolex Explorer eben. Das ist eine Referenz 5500. Ziemlich schöne Patina, muss ich sagen. Auch mit diesem Underline Dial, wo eben unter dem Super Precision noch so ein Strich ist. Mit einem Estimate von 7.000 bis 14.000 Euro.
Was auf jeden Fall gesprengt wird. Da bin ich mir sicher.
Ja, ja. Dann eine Rolex Daytona. Auf den ersten Blick eine ziemlich normale Zenith Daytona, aber nein, es ist ein Porzellan-Ziffernblatt mit einem Floating Kosmograph-Schriftzug, also zwei ganz, ganz kleine Details, die den Preis dann doch signifikant in die Höhe treiben. Und zwar haben wir es hier mit einem Estimate von 100 bis 200.000 Euro zu tun.
Ganz länger.
Genau. Ja, dann eine co-branded Zenith Daytona in Gelbgold mit dem Co-Branding von Garrett und Company. So auch noch nie gesehen, Estimate 60 bis 120.000.
Finde ich tatsächlich, also ich meine, ich bin ein Riesenfan von Co-Brandings, aber ich finde diese Uhr so wahnsinnig hässlich. Nicht, weil ich die Uhr nicht toll
Ja.
finde, aber wir haben, also zum einen ist das Co-Branding in Blau, der Daytona-Schriftzug in Rot, alles andere in Schwarz. Das nervt mich schon maximal. Und dann sieht dieses Garrett & Co. Limited, weil es eben nicht nur das & Co. ist, sondern dazu noch das Limited, so gequetscht aus zwischen den beiden Totalisatoren für Minuten und Sekunden. Also, weiß ich nicht. Dann entweder gar nicht oder klein oder wie auch immer, aber so bitte nicht.
Genau, stimme ich dazu. Dann haben wir eine ziemlich attraktive Patek Philippe aus den 40er Jahren mit Fancy Lux und eine Rolex Daytona Zenith, also keine Zenith Daytona, schon eine modernere in Bicolor mit einem Inverted Six-Ziffernblatt.
Ja, beides nichts, was irgendwie groß, groß besonders wäre. Die Patek gefällt mir extrem gut. Auch da, wir haben wieder Roségold, wir haben wunderschöne Hörner. Der Zustand ist toll. Also man sieht die Punzen, die Hallmarks noch. Aber weiß nicht, geht auch ein bisschen unter in der Auktion.
Genau.
Das nächste ist
Dann
aber
haben wir
umso
eine
spannender.
eine Chocolatone von Audemars Piguet. Konnte mich nie wirklich anfreunden mit dem Gehäuse, aber verstehe, wieso Leute die schön finden.
Verrückt, also da zum Beispiel wäre ich schon wieder, da bin ich schon wieder anders gepolt. Also ich finde die Chocolatone generell sehr, sehr spannend. In Rosé natürlich wunderschön. Und das Spannende ist, das Ziffernblatt war wohl mal weiß, ist jetzt so cremefarben patiniert. Und das sorgt dafür, dass es mit diesem Roségold total gut spielt. Also die Uhr finde ich richtig, richtig schön. Ich finde das Estimate von 20 bis 40 einfach ein bisschen zu hoch. Aber ich finde die Uhr toll, ganz ehrlich.
Weiter geht's mit einer Patek Philippe. Wieder eine Patek Philippe mit einem arabischen Emblem auf dem Ziffernblatt. Wurde ja sehr, sehr oft gemacht oder sehr, sehr oft gebracht jetzt in dieser Auktion bis jetzt. Also für alle Freunde von Co-Branding ist auf jeden Fall sehr, sehr viel dabei. Und dann haben wir noch eine Omega in Weißgold 1974 mit Quarzwerk. Ganz interessantes Gehäuse, das ich so noch nie gesehen habe. Auch ein hoher Estimate dementsprechend, 20 bis
Ich kenne
40.000.
dieses oder ein ähnliches Modell in Stahl, aber in Weißgold wusste ich nicht mal um deren Existenz. Also total spannend und ja, ich bin mal gespannt, ob die mit dem hohen Estimate von 20 bis 40 mithalten kann.
Genau. Ja, dann haben wir eine Vacheron Constantin Ultrafin, ewiger Kalender eben aus den 2000ern, auch wieder mit diesem ja mit diesem Werk von Jäger, das bei Vacheron 1120 heißt. Sehr, sehr schöne Uhr, wirklich. Und
Wunderschön, ja.
nebenan eine Uhr, ja, die auch mir als Nicht-Chronographen-Fan ziemlich zusagt, und zwar
Ja, die Acarelli
einen,
ist Wahnsinn.
ja, genau, einen Militär-Chronographen eben für Carelli Rom produziert. Sehr, sehr groß, 43 mm, also an der Stelle liebe Grüße an Chris, kannst du dir mal anschauen. Und ja, beide Uhren mit einem Estimate von 20 bis 40. Ich würde, ohne mit der Wimper zu zucken, auf die Waschschale gehen.
Ja, spannend, würde ich wahrscheinlich auch, weil wir die gleichen Estimates haben. Trotzdem muss ich sagen, ich finde, diese Acarellis haben ganz große Bedeutung, auch für die Marke Universal. Die tragen ja Universal doch schon recht stark, gerade im Auktionsmarkt, weil die jedes Mal wirklich gute Ergebnisse erzielen und super, super spannende Chronographen sind. Also ich bin bei dir, ich würde mich auch für die Vacheron entscheiden, finde die Universal aber auch eine total tolle Uhr.
Genau. Dann gibt es eine moderne Vacheron, die ich an der Stelle skippen würde, aber eine Uhr, die mir super gut gefällt, und zwar eine Boucheron aus den 90er Jahren, Handaufzug 25x25, Estimate 4 bis 8.000. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut.
Dito.
Weiter geht's wieder mit einer Rolex, wieder mit arabischem Crest, zweimal sogar.
Genau.
Einmal haben wir wieder das Logo der, ja, der Armee, und einmal das Logo der SNAS. Weiß ich persönlich jetzt nicht, was das ist. Aber Ja, es ist eine Fluggesellschaft eben. Eine Cargo-Fluggesellschaft. Ja, beides mal interessante Uhren, aber glaube ich, können wir auch weitergehen, damit wir hier nicht abends noch sitzen. Ja, weiter geht's mit einer sehr, sehr seltenen Rolex Daytona Off-Catalog aus den 90ern, und zwar eine SACI mit Saphiren und Diamant Pavé Ziffernblatt. Schöne Uhr. Estimate 140
Ja,
bis 280.
ich find generell die Off-Catalog Daytonas eigentlich immer spannend, und die ist sehr, sehr schön executed, vor allem weil ich die auch am Lederband sehr, sehr gerne mag.
Dann wiederum eine 62, 65 Rolex Daytona. Ja,
Ganz
okay.
klassische
Nein,
Vintage Daytona.
die hat dann doch noch ein kleines Extra. Das ist eben von der peruanischen Luftwaffe. Das steht auf der Rückseite dran, Fuerza Aérea del Perú. Deswegen auch noch ein bisschen was Besonderes, also nichts Normales. Cool. Dann eine sehr ausgefallene Rolex mit einem Bermud-Ziffernblatt, eine Cellini, und auf dem Ziffernblatt sind dann auch noch Diamantreihen bei Lot Nummer 78. Und dann
Gefertigt für den
natürlich auch noch
Sultan.
ein,
Moment, Moment.
genau.
Auch da muss man sagen, auch da gefertigt für den Sultan des Oman. Also da
Ja.
zieht sich wirklich durch den ganzen Katalog wie ein roter Faden diese Family Crest aus Saudi-Arabien, Oman und Co.
Genau, und dann an der nächsten Stelle also als nächstes Lot Nummer 79, eine sehr, sehr attraktive 1675 GMT Master in Gelbgold am Jubilä, die ich
Ja,
wirklich
tolle
schön
Uhr.
finde. Ja, weiter geht's dann mit einem Rolex Chronographen 4500. Und zwar ist das jetzt eine Uhr, die von der Joaquiria Riviera verkauft wurde, also wieder mit einem Co-Branding. Wieder im sehr, sehr schönen Zustand. Ja,
Ganz spannend bei
also.
der mit, also eine Doctor's Watch sozusagen mit Pulsationsskala zum Messen des Pulses. Finde ich immer ganz spannend, weil es mir irgendwie so einen romantischen Gedanken gibt, dass die Uhr damals in 46 von einem Arzt gekauft wurde, der auch wirklich noch Verwendung dafür hatte. Also das finde ich ganz spannend an der Stelle.
Genau. Ja, dann zwei super schöne Uhren, wie ich finde, einmal eine Piaget und einmal eine Chopard. Das sind mehr schon Armreifen, kann man so sagen. Ja, aus den 70er und 1880er Jahren. Ja, unfassbar schöne Ausführung, wie ich finde.
Toll gearbeitet, viel Handarbeit, das sieht man richtig bei der Verarbeitung. Also die gefallen mir auch richtig, richtig gut. Und wie du schon sagtest, also da ist der Begriff Armbanduhr wirklich mal richtig.
Oder falsch, weil es ja kein Armband ist, sondern ja schon Armreif.
Ja,
Genau.
gut, okay, ja, gebe ich dir
Ja,
recht.
dann geht's weiter mit deinem Patek-Chronographen. Sehr, sehr wichtige Referenz, 5070, vorgestellt 1998, war das der erste ja, eigene Patek-Chronograph mit Handaufzugswerk seit 30 Jahren. Und ja, das, was am ehesten noch an die Uhr rankommt, ist dann eben die Referenz 1463, die ja eigentlich doch nicht rankommt. Hat letztens mit dem Lachs-Ziffernblatt bei Philips einen astronomischen Preis von knapp 1 Million Franken erzielt. Hier natürlich eine weniger attraktive Konfiguration, Gelbgold mit schwarzem Blatt. Estimate 50 bis 100.000. Dann eine Patek Philippe Marilyn Monroe Referenz 2442 an einem pink-goldenen Spangenarmband. Auch sehr, sehr interessant, wenngleich meiner Meinung nach ziemlich unterschätzt. Also ich glaube, die bekommt wirklich nicht so die Liebe, die sie verdient.
Gut, im Estimate würde ich sagen, schlägt sich das schon wieder. Ich meine, 50 bis 100 ist ein strammer Preis. Ich würde sagen, das Highlight für mich an der Stelle, das Armband. Die Uhr ist wunderschön, aber das Armband finde ich wirklich, das begeistert mich. Aber ich finde es eine tolle Uhr, fraglos. Und ehrlich gesagt ist das Modell mir noch recht fremd. Ich würde aber unterstellen, dass bei 50 bis 100 ja doch schon ein bisschen Aufmerksamkeit auf dem Modell sein muss. Ne?
Genau. Dann eine Patek Philippe Top Hat. Die heißt so, weil sie aussieht, als würde sie einen Hut tragen. 1450 in Weißgold, also in Platin mit Weißgoldarmband. Ja, auch eine schöne Uhr, 20 bis 40.000 Estimate.
Ja.
Dann haben wir eine Patek Philippe Taschenuhr aus 1942, Referenz 738. Gibt es, glaube ich, nicht so viel dazu zu sagen. gleich wie zur Lady Royal Oak als Slot Nummer 87 mit Vollbesatz. Ja, beides interessante Uhren, aber keine Uhren, bei denen wir uns länger aufhalten müssten, wie ich finde.
Gebe ich dir recht, da ist Lot 88 dann schon spannender.
Da wird es in der Tat spannend. Eine Royal Oak, ewiger Kalender, höchstgradig limitiert, Nummer 2 von 5, Referenz 25673 in Weißgold mit eben dem ultradünnen Uhrwerk 2120. Integriertes, wundervolles Armband, brillant Besatz und alles in allem eine unfassbar schöne Uhr,
Ja,
40 bis
gebe ich dir
80.000
recht.
Estimate.
Ja, wunderschön. Zeigt, dass AP auch mehr kann als nur Royal Oak, mehr konnte als nur Royal Oak, wenn ich das so sagen darf. Gefällt mir richtig, richtig gut. Echte Haute-Horlogerie. Toll.
Dann haben wir eine Dometic Audemars Piguet Maxi Oval, auch ein schönes Modell, interessante Patina. Und an nächster Stelle dann eine Tudor Pelagos Fixed, aber eine, die wirklich für die Marine Nationale gemacht wurde, die dann wirklich auch dorthin ausgeliefert wurde. Ja, äußert sich am Estimate von 40 bis 80.000 Euro.
Ja, ganz spannendes Modell. Schöne Uhr und natürlich mit der Military Provenance. Cool.
Ja, weiter geht's dann mit einer Girard Perregaux Laureato in schwarzer Keramik, skelettiert. Glaube ich, müssen wir jetzt auch nicht viel dazu sagen. Ist eine
Ja,
Uhr aus
ich liebe
2019.
die Laureato, wie viele von euch wissen. Ich finde, die neue ist nur so lala. Und ich muss sagen, ich finde die als skelettiertes Modell, gerade mit schwarzer Keramik. Mir ist sie ein bisschen zu show-off, ein bisschen zu sehr schau, was wir können, ohne dann aber wirklich uhrmacherisch hochgradig interessant zu sein.
Genau. Ja, weiter geht's dann mit einer Longines in Stahl. Ich glaube, an der Stelle können wir beide einen sehr, sehr guten Freund von uns grüßen. Wenn er das hört, liebe Grüße. Er weiß, wer gemeint ist. Ja, 1938, Referenz 3810, mit einem
Wahnsinnsuhr.
emaillierten Ziffernblatt. Sehr, sehr schöne Uhr in 38 mm, riesengroß für die Zeit. Natürlich mit einem Archivauszug von Longines. Und ja, mit einem Estimate von 7.000 bis 14.000 Euro.
Ja, die Uhr beweist mal wieder, was Longines konnte und wozu die fähig waren. Ich meine, viele wissen es vielleicht, einige auch nicht. Longines war in den 30er Jahren de facto auf einem Niveau mit Patek Philippe und anderen Herstellern. Und diese Uhr, die zeigt das einfach. Wir haben eine Stahl-Calatrava, wenn man so will, ein Calatrava-Design. Jumbo, also 38 mm mit einem wirklich wunderschönen emaillierten Ziffernblatt und Breguet-Indizes. Ganz klassisches Design, was noch an die Taschenuhren-Designs der 20er Jahre erinnert. Eine schöne große Krone, einen tollen Zustand vom Gehäuse. Also eine wirklich herausragende Uhr mit einem Estimate von 7 bis 14. Also ein vergleichbares Patek-Modell wäre sechsstellig.
Genau. Dann geht's weiter mit einer sehr, sehr attraktiven IWC Yacht Club, Gelbgold, schöner Zustand mit Brillantlünette als Slot Nummer 93.
Ja, finde ich auch schön.
Dann machen wir weiter. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Es sind noch sehr, sehr viele Lots. Wir haben nicht ewig Zeit hier. Aber nichtsdestotrotz hier eine interessante Skinny Ingenieur von IWC. Mit wiederum einem Kanji auf dem Ziffernblatt, Estimate 8 bis 16.000.
Gefällt mir sehr gut.
Mir auch. 95 ist dann eine Gerald Genta, eine Retro, ja, eine Retro mit einem Golfmotiv auf dem Glas der Uhr noch drauf gemacht. Die haben ja, sind ja auch bekannt dafür, dass sie immer mal wieder eine Gerald Genta in die Auktion reinpacken und auch hier haben sie nicht enttäuscht. Coolio.
Ja, und die Uhr passt zum Anlass natürlich. Wir hatten kurz vor der Aufnahme schon drüber geredet. Heute kam die News, dass LVMH die Gerald Genta Marke sozusagen in Zusammenarbeit mit seiner Frau und Tochter wieder aufleben lässt. Natürlich bin ich da erstmal ein bisschen besorgt, dass das vielleicht auch nicht ganz so cool wird, so wie das leider oft bei so neu zum Leben erweckten Marken der Fall ist. Aber es ist schon spannend und da finde ich die Uhr entsprechend sehr bezeichnend für das, was die Marke mal war und hoffentlich jetzt bald wieder wird.
Genau. Ja, dann kommen wieder zwei sehr, sehr schmuckige Uhren, einmal von Jaeger LeCoultre und einmal von Omega. Gefallen mir beide sehr gut. Einmal haben wir einen
Jeden Fall.
Lucchetto, also ein kleines Schlösschen, und dann noch eine Mille et une Nuit von Omega, Das und deine Nacht mit Onyx und glochierten Ziffernblatt. Beides sehr, sehr cool.
Ja, und als nächstes kommt schon das, ja, fast könnte man sagen, vielleicht nicht unbedingt monetär, aber zumindest was Seltenheit und Relevanz angeht, das Top-Lot der ersten Session des MLG-Katalogs.
Okay.
98, eine Uhr, die ich beeindruckend finde, anders kann man es nicht sagen. Und auch hier wieder eine Uhr, die zeigt, was etwaige Hersteller, die nicht Patek, AP und Rolex sind, mal konnten. Und zwar ist es eine Omega mit einem Jumbo-Durchmesser, also 37,5 in Platin, mit dem, na gut, bekannten vielleicht noch nicht, aber unter Sammlern auf jeden Fall geschätzten 30 T2, sogar SCRG, also Chronometerkaliber, eines der hochwertigsten und feinsten Chronometerkaliber, das Omega eigentlich, kann man sagen, jemals gefertigt hat, in einem wunderschönen Zustand mit Brillanten auf den sozusagen Zwischenstunden und bei 12.369 dann einem doppelreihigen Saphir. Wunderschöne Uhr. Sorry, doch, Saphir, nee, Emerald. Was ist denn Emerald? Hilf mir mal gerade.
Smaragd.
Smaragd, danke. Smaragd natürlich, mit Smaragden eben auf 12.369. Richtig schöne Uhr. Ich habe ja Omega im Herzen und finde die einfach grandios. Aber gut, Seltenheit und Besonderheit spiegelt sich natürlich bei dem Estimate von 150 bis 300 auch so ein bisschen wider. Was sagst du denn zu der Uhr, Raff?
Ja, ich finde sie sehr, sehr attraktiv. Ich kenne tatsächlich auch jemanden, der die Uhr besitzt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das sogar seines sein könnte. Aber ich habe die Uhr so schon mal gesehen und
Wahnsinn.
ja, generell diese
Ich könnte mir vorstellen, dass ich weiß, über
T2,
wen du
T2
redest.
AG. Ja, genau. Das dürfte auch ein nicht zu großes Geheimnis sein, wenn man über die Uhr spricht. Ja, sehr, sehr schöne Uhr.
Wunderschön.
Dann machen wir weiter. Wir haben eine Rolex GMT Master in Gelbgold auf Katalog, eine SA mit Saphiren. Ich finde den grünen GMT Master 2 Schriftzug auf dem Ziffernblatt katastrophal in Anbetracht des restlichen Farbschemas, aber ja, dennoch ist natürlich was Seltenes. Dann kommt wahrscheinlich auch schon das ja, Doppelot der Aktion. Nicht wahrscheinlich, sondern definitiv.
Hallo?
Ja?
Warum hast du nicht
Bist du
weitergeredet?
noch da?
Ja, ich
Ah,
bin noch
okay.
da.
Ich würde dich das bestätigen lassen.
Nee, okay, dann fang noch mal an.
Ja, und dann kommt jetzt auch wahrscheinlich, beziehungsweise nicht wahrscheinlich, sondern definitiv das Doppelot der Auktion. Und zwar haben wir hier eine Uhr, die Patrick Heininger gehörte, da wird wahrscheinlich wenigen von euch ein Begriff sein. Das ist ein ehemaliger CEO von Rolex und es handelt sich dabei um eine Yachtmaster, um die einzige jemals gebaute Yachtmaster in Platin, also komplett Platin, um eine Yachtmaster mit Saphiren und Brillanten als Stundenindizes und um eine Yachtmaster, die die 10, also die den 10-millionsten Chronometer darstellt, den Rolex je gebaut hat. Also wirklich eine, ja, unfassbar besondere Uhr. Eigene Referenz 16620 BT. Und ja, dass die Uhr aufgetaucht ist, also die hat erstmal das Internet gebreakt, würde ich sagen.
Ja,
Und
ja.
ja, wir haben hier ein Estimate, muss ich da nochmal zurückgehen. Wir haben hier ein Estimate von 1 Million bis 2 Millionen. Ich weiß nicht ganz, wie ich den Estimate so ja, betrachten soll in der Geschichte. Also wir haben auch auf dem Uhrwerk dann nochmal stehen, 10 Millionster Rolex-Chronometer. Was sagst du zu?
Weiß es nicht. Ich finde sie geil, ich finde sie wirklich spannend. Ich finde es auch erstaunlich, dass die aufgetaucht ist. Normalerweise sind das ja die Stücke, die einfach wirklich von Generation zu Generation oder vielleicht von Freund zu Freund weitergegeben werden, vererbt werden oder wie auch immer, dass die jetzt in der Auktion auftaucht, finde ich natürlich beeindruckend. Ich muss sagen, die Uhr an sich beeindruckt mich nicht. Also ich finde die Yachtmaster generell jetzt kein beeindruckendes oder irgendwie atemberaubendes Modell. Dass sie voll Platin ist, ist cool, der Besatz ist cool, aber Ich finde, die Uhr ist jetzt nicht cooler, also optisch cooler oder weniger cooler als ein etwaiges Off-Catalog-Modell. Der Schriftzug selbst, finde ich, ist auch gar nicht so wahnsinnig ästhetisch ausgearbeitet. Aber die Bedeutsamkeit der Uhr ist einfach Wahnsinn. Also zum einen ist es ein Piece Unique Rolex-Modell, was so schon absolut selten ist. Und dann ist es auch noch eine 10-millionste Chronometer. Das ist schon wirklich beeindruckend und ob der Seltenheit bin ich ein Fan von dem Modell, keine Frage. Vom Estimate, da kann ich wenig zu sagen. Also so eine Uhr hat immer das Potenzial von bis. Also wenn mir einer sagen würde, die Uhr bringt eine halbe Million, würde ich sagen, ja, kommt hin. Wenn mir einer sagen würde, die wird bei 5 versteigert, würde ich mich jetzt auch nicht wundern. Also da ist irgendwie von bis so viel drin. Ich glaube, die Jungs von MLG werden sich da auch die Zähne beim Estimate ausgebissen haben, weil man einfach sowas nicht bewerten kann de facto. Es gibt da keinen Präzedenzfall. Es gibt einfach nichts in die Richtung. Und deswegen würde mich von bis da nichts wundern.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass das die Uhr ist, die dann ja, High Estimate knacken wird. So.
Ja, ich könnte es mir auch vorstellen. Also ich sagte gerade, wenn die bei 5 versteigert wird, würde ich mich nicht wundern.